hoffe, ihr seid noch frisch jetzt auch zur Predigt. Es ist ja eine Menge hier erzählt worden schon und ja, es ist einfach schön, das mitzuerleben. Und wenn man so einen besonderen Gottesdienst dann hat, dann kann man ja auch mal über Gemeinde und Gemeindemitgliedschaft und die Bedeutung der Ortsgemeinde ruhig einmal sprechen. Und ich denke, das ist dann heute Morgen das auch das Thema für diesen Gottesdienst. Wir haben ja so eine kleine Reihe im Epheserbrief. Auch nächsten Sonntag geht es nochmal so weiter. Denn schließlich heißt es ja im apostolischen Glaubensbekenntnis, nächste Folie bitte, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Das ist ja ein interessantes Statement und jetzt stellt sich die Frage, was heißt das denn jetzt eigentlich für den einzelnen Christen auch? Vor einiger Zeit hatte ich eine interessante Unterhaltung mit meinem Neffen Dominik. Wir sprachen so ganz allgemein über den Glauben, er ist jetzt so kein Christ, über Gemeinden, Kirchen, verschiedene Sekten und so weiter. Und im Laufe des Gesprächs kam dann der berühmte Satz, auf den ich fast schon irgendwie ein bisschen gewartet hatte. Ihr könnt ihn da vorne jetzt sehen. Glauben, das kann doch jeder, wie und wo er will. Hauptsache, es bringt ihm was. Hauptsache, es bringt ihm was. Das war so seine Meinung. Glauben ist für die allermeisten Menschen, denke ich mal, hier Individualisten, wie wir ja nun mal sind, Privatangelegenheit geworden. Dem kann man nach Lust und Laune so nachgehen, egal wie und an welchem Ort, wie es einem gerade auch passt. In Zeiten, wo man das Fernsehprogramm selber bestimmen kann, mit Aufnahmen und dergleichen mehr und abspielen und auf dem Handy und sonst wie was, ist das, glaube ich, landläufige Meinung. Aber auch bei vielen Christen treffe ich diese Ansicht durchaus an. Zwar sind sie nicht grundsätzlich gegen Kirche und Gemeinde eingestellt und auch nicht so grundsätzlich gegen Mitgliedschaft in einer Gemeinde, aber dennoch hat man so das Gefühl, Glaube, Christsein, das ist doch eigentlich sowas wie eine Privatangelegenheit. Das macht man mit sich selber aus, mit sich und dem lieben Gott. Gemeinde ist eher wie so eine Art Dienstleister, so verstehen das jedenfalls viele Menschen. Gemeinde, die, da investiere ich vielleicht auch etwas herein, das ist ganz okay so, aber ich gucke mal, was können die mir denn bringen, könnte man so sagen. Welche Rendite, welchen Ertrag kann ich da erzielen? Und manch einer bleibt sogar noch distanzierter einer örtlichen Gemeinde gegenüber, gerade auch dann, wenn er schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht hat. Und die gibt es ja nun zuhauf, schlechte Erfahrungen mit Christen. Und ich denke auch, mancher könnte von schlechten Erfahrungen erzählen, die er hier bei uns gemacht hat, im Laufe seines Lebens, im Laufe der Jahrzehnte, die es diese Gemeinde auch schon gibt. Mit Gottes Bodenpersonal tut sich dann doch mancher recht schwer. Ich persönlich erlebe das immer dann, wenn über die anderen geschimpft wird, ne? So, also bei größeren Aktionen, zum Beispiel bei Pro Christ jetzt oder auch beim Zelt damals oder bei der Mailing-Aktion, die wir mal gemacht haben, beim Open-Air-Gottesdienst. Die Leute sind mir gegenüber immer ganz freundlich, ne? Und loben das dann, was wir so machen. Und schimpfen gleichzeitig dann über die Kirche und die Pfarrer und sonst wie was halt. Dann ziehe ich immer innerlich schon ein bisschen die Handbremse an und sage, wenn die so über andere schimpfen, wart's nur ab. Gottes Bodenpersonal, das ist gewöhnungsbedürftig. Da sind wir uns wahrscheinlich auch schnell einig. Und deswegen kommen viele Menschen zu der Ansicht, Glaube, das ist Privatsache. Das ist meine ganz persönliche Angelegenheit, ich und der liebe Gott. Und das andere ist irgendwie Dienstleistungsbeiwerk, könnte man sagen. Dahinter steckt manchmal auch so das Verlangen nach einer selbstbestimmten Freiheit, die sich heutzutage in unserer Gesellschaft, unserer Zeit so gut verkaufen lässt. Denn eigentlich ist das mit der Freiheit ja so eine Sache. Also die Leute wollen gerne frei sein, sagen sie. Unabhängig sein von allen Zwängen. Und die hat man doch sowieso schon genug, die Zwänge im Beruf und Familie. Dann will ich mir doch die Zwänge nicht noch auch im Glauben noch antun. Nee, das lieber nicht. Aber mit der Freiheit ist das so eine Sache. Niemand, das ist, glaube ich, allgemein Konsens, unsere gemeinsame Meinung, niemand kommt eigentlich alleine gut zurecht. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der ist auch auf andere angewiesen. Ich bin der festen Überzeugung, dass niemand eine Robinson-Existenz wirklich überleben würde. Also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie Tom Hanks in Castaway auf einer einsamen Insel so eine Robinson-Existenz. Ich befürchte, dass die meisten Westeuropäer das nicht lange überleben würden. mich eingeschlossen. Ich wüsste nicht, ob ich wirklich ohne alles ein Feuer in Gang bringen könnte, zum Beispiel. Ja? Also ich befürchte, dass wir ein paar Wochen hätten vielleicht und dann wäre es auf der einsamen Insel mit uns vorbei. Der Mensch ist dafür nicht geschaffen, nicht gemacht, alleine zu leben. Und trotzdem, weil, obwohl wir das wissen, es ist irgendwie doch ein bisschen problematisch auch mit den anderen Menschen. Die engen uns irgendwie so ein, die bestimmen uns so sehr. Und deswegen wollen viele mehr Rechte gerne in Anspruch nehmen, aber das mit den Pflichten, das ist so ein Problem. Das hat man dann nicht so gerne. Obwohl wir doch alle auf das schützende Dach eines Gemeinwesens angewiesen sind. Das merken wir im Staat. Gerade haben wir ja auch wieder viele Dehnungsübungen in unserer Gesellschaft, denke ich mal, um nicht von Zerreißproben zu sprechen. Und das gilt für die Familie. Da gibt es auch viele Dehnungsübungen, manchmal auch Zerreißproben. Und trotzdem, wenn man sich mal so umhört, was die Leute sich so wünschen, dann wünschen sie sich eine Gemeinschaft von Menschen, denen sie vertrauen können. Familie ist immer noch ganz on the top, auch bei jungen Leuten, an Zukunftswünschen. Wir brauchen dieses Dach, diese Gemeinsamkeit. Und trotzdem, irgendwie reiben wir uns auch daran. Und mancher möchte diese Enge dann auch irgendwie loswerden und möchte gerne haben, aber nicht mittragen. Und deswegen hat schon der alte Plato gesagt, am Ende verachten sie auch die Gesetze, weil sie niemand und nichts mehr als Herrn über sich anerkennen wollen. Und das ist der schöne, jugendfrohe Anfang der Tyrannei. Also das Problem mit Nähe und Distanz, das scheint schon ewig zu geben, solange es den Menschen auch gibt. Ja, wir brauchen die Gemeinschaft, aber nee, ich will auch meine Freiheit haben. Will keinen Herrn über mir akzeptieren. Will mich keinen Pflichten aussetzen. Wie ist das aber mit dieser Freiheit? Wenn man sich dazu das Neue Testament anschaut, die Bibel anschaut, dann wird man sehr schnell fündig. Das ist dort nämlich, ja, kannst du ruhig stehen lassen, dass man nämlich sehr schnell findet, dass es in der Bibel keine ungezügelte Freiheit gibt. Also diese selbstbestimmte Freiheit, diese autonome, ungebundene Freiheit, die uns heutzutage so angepriesen wird und suggeriert wird und wo die Leute den Eindruck haben, das ist eigentlich das Erstrebenswerte, dass nur ich und ich allein über mich bestimmen kann. Das gibt es in der Bibel so gar nicht, sondern das endet in der Tyrannei des Egoismus, sagt uns die Heilige Schrift. Vielmehr finde ich in der Bibel immer Freiheit in Bindung und Beziehung. Anders kennt die Bibel den Freiheitsbegriff gar nicht. Immer in Bindung und Beziehung, und zwar im doppelten Sinne. Einmal natürlich an Gott gebunden, an seine Weisungen, und dann aber auch an Menschen gebunden, mit denen man diesen Glauben gemeinsam lebt. So eben hier auch in Epheser 2, 19 folgende. Da machen wir also ein bisschen weiter von letzte Woche. Da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf dem Grunde der Apostel und Propheten. Da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wenn wir ruhig stehen lassen, kann man immer mal wieder da reinschauen. Ja, im Textzusammenhang, da im Kapitel 2 im Epheserbrief, geht es um ein Problem, das viele von uns, glaube ich, gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können. Obwohl, habe ich so gedacht, vielleicht dann doch auch. Wir haben ja wir leben zurzeit ja in einer Zeit vieler religiöser Konflikte und religiöser Spannungen auch heutzutage. Und wir merken das ja immer, wenn zum Beispiel jemand vom Islam ins Christentum übertreten will, welche Anspannungen das gibt. Der kriegt Probleme vielleicht in seiner Familie oder dergleichen mehr. Und selbst wenn einer das tut, dann wird er von den alteingesessenen Christen dann nochmal so angeschaut. Ne? Bist du denn jetzt wirklich ein richtiger, ein echter, ein guter Christ? Oder nur so Pseudo-Christ, weil du hier was haben willst? All das kenne ich gut. Also wir kennen diese Spannung, die da beschrieben wird, schon aus unserer Zeit auch. Damals, da ging es um den Konflikt zwischen den Juden und Heiden, zwischen den Judenchristen und Heidenchristen. Für einen Juden damals war es undenkbar, mit einem Heiden engeren Kontakt zu pflegen, schon gar keinen religiösen Kontakt. Wenn man das tat, machte man sich unrein, so hieß das damals. Man konnte dann nicht mehr in den Gottesdienst gehen zum Beispiel, zum Opfer. Ging nicht. War man unrein, weil man mit einem Heiden Kontakt gehabt hat. Es bestand eine regelrechte Feindschaft zwischen Juden und Heiden, so wird es beschrieben. Im Tempel in Jerusalem gab es einen Zaun. Zäune werden ja heute auch wieder aufgerichtet. Ein Zaun gab es da, der die Heiden vom Gott Israels regelrecht trennte. Da stand ein großes Schild. Bei Todesstrafe ist es für jeden Nichtjuden verboten, weiter in den Tempel hineinzugehen. Und im Neuen Testament gibt es da so Geschichten, wo das angeblich passiert ist. Da merkt man, wie renitent die geworden sind. Die haben gleich die Steine aufgehoben und ne? Wer das machte, der begab sich wirklich in Lebensgefahr. Ja, selbst wenn man zum Judentum übertrat und alle rituellen Dinge hinter sich brachte, so war man doch und blieb ein Jude zweiter Klasse. Man war nur ein Proselyt. Einer, der irgendwie, ein Neuaufkömmling, könnte man sagen, irgendwie. Ein Möchtegern-Jude. Aber so ein richtiger Jude mit Stammbaum, ne, war es dann eben nicht. Gleichberechtigt mit den Juden, das ging nicht. Und das ist das Revolutionäre an diesem Bibeltext. Das will ich euch nur so bewusst machen, dass Paulus jetzt den Ephesern sagen kann, in Jesus Christus ist diese Feindschaft zwischen Juden und Heiden überwunden. Jesus schenkt nicht nur Gemeinschaft mit Gott, sondern auch mit Schwestern und Brüdern im Glauben. Seien sie nun als Juden oder als Heiden geboren, die Herkunft spielt keine Rolle mehr, wenn wir gemeinsam an Jesus Christus glauben. Christus ist unser Friede, darüber haben wir vergangene Woche nachgedacht. Was muss das für ein befreiendes Gefühl gewesen sein? Gerade für die, die Sehnsucht nach dem lebendigen Gott hatten, aber durch religiöse Vorschriften immer davon abgehalten worden sind. Und nun darf ihnen gesagt werden, ihr seid Gottes Hausgenossen. Ihr gehört dazu, mittendrin. Ihr dürft wie ihr dabei sein. Nicht nur zugucken, sondern mitmachen. Das war das, was Paulus hier verkündigt. Ein geistliches Zuhause, eine Gemeinschaft, die gebunden wird durch Jesus Christus, eine Gemeinschaft mit Gott und Menschen, den Glauben zu teilen. Das ist ein hohes Gut. Das will ich uns bewusst machen, weil das mancher heutzutage nicht mehr zu schätzen weiß. Ich selber bin ähnlich wie Nina in einer Gemeinde groß geworden. Ich kannte Gemeinde auch von Kindesbeinen an und habe natürlich alle Vorzüge einer christlichen Gemeinschaft genossen von Anfang an. Freizeitgestaltung vor allen Dingen war das am Anfang, denke ich mal. Diese ganzen Vorzüge. Aber ich kenne auch das andere, dass wenn man in einer Gemeinde groß wird, einem alles irgendwie selbstverständlich ist. Ne? Und da kann man auch schon mal einen Zunder geben, wenn einem alles selbstverständlich ist. Mein Vater sitzt ja auch da, dem haben wir, glaube ich, als Gemeindeältesten, als Jugendliche ganz schön eingeheizt manchmal. Was so alles los war in der Gemeinde und wer sich wie unmöglich wieder benommen hat und warum man nicht endlich dazu auch mal was zu sagen hat und so weiter. Also so als Gemeindekind, da konnte man auch schon mal ganz schön draufhauen, Kritik üben. Auch die überörtliche Gemeinde war denn durchaus einer Kritik manchmal würdig, ne? Man war das ja gewohnt, man gehörte irgendwie dazu und dann konnte man auch schon mal vom Leder ziehen. Und man tat das oft so aus einer inneren Distanz heraus, die man gar nicht selbst bemerkte, aber es war eine. Denn wenn du nicht dazugehörst, dann kannst du leichter Kritik üben. Wenn du dazugehörst, dann weisen immer die Finger, die weisen immer auf dich dann zurück. Das geht dann irgendwie dann auch nicht mehr. So geht es dann schnell, als ich mich selber damals habe reden hören, die da in der Gemeindeleitung oder die da in der und der Gruppe in der Gemeinde, ja wie können die da denn das machen, ohne zu merken, dass ich eigentlich selber gemeint war irgendwie auch. Und wenn man so auf Distanz lebt, das ist ja auch ganz schön, dann merkt man wieder, wie schnell Glaube Privatsache ist. Ich und der liebe Gott und der Rest geht mich nichts an. Irrtum. Das ist ein Irrtum. Der steht auch so im Neuen Testament nicht. Ausdrücklich heißt es in der Bibel im Neuen Testament, dass Gott seine Gemeinde als sein Tempel betrachtet. Also ihr hier. Seid sein Tempel, seine Wohnung, in der er wohnen will und die er gerne ausbauen möchte. Das ist wie so eine Anbauwohnung, ne? Immer mal so ein Steinchen mehr dran. Natürlich hat Uwe recht, wenn es heißt, es gibt sicher noch viel Verbesserungsbedarf. Den gibt es immer. Das seht ihr ja schon an euren Häusern, ne? Denke ich mal. Irgendwann fängst du da an und dann hörst du da auf und dann fängst du da wieder an. Das ist in der Gemeinde Gottes auch so. Der Glaube an Jesus, der heißt nicht, dass man in einer perfekten Gemeinschaft dann lebt. Aber eins ist klar vom Neuen Testament, Glaube und Gemeinschaft gehören zusammen. Es geht gar nicht ohne. Der ganze Bau wächst zu einem heiligen Tempel zusammen in dem Herrn, sagt Paulus. Und Gott selbst wohnt in diesem Tempel. Und ihn ehren wir mit unseren Liedern und Gebeten. Ich will uns das nochmal bewusst machen. Es ist schön, wenn man gerne geistliche Lieder singt und sich selbst auch auferbaut. Aber wir wollen auch mit diesen Dingen Gott ehren. Ihn in unserem Mittelpunkt sein lassen. Sonst ist der Mensch immer nur das Zentrum und der Kreis, der um sich selbst. In der Gemeinde wollen wir ihn ehren, in Gottesdiensten, in Hauskreisen, in Gruppenstunden. Ihm Lob und Anbetung bringen. Er ist das Zentrum, er ist die Mitte, haben wir letzte Woche gesprochen. Man kann also das eine ohne das andere nicht haben, sagt uns das Neue Testament. Wer wirklich ein Nachfolger Jesu Christi sein will, der findet sich bereits vor in dieser Gemeinschaft, ob er nun nominell dazugehört oder nicht. Er ist hinzugefügt. Durch den Glauben. Und er kann nicht einfach auf Distanz gehen und sagen, die da. Das funktioniert nicht. Und doch soll es Menschen geben, die den Tempel Gottes mehr wie so ein Einkaufszentrum benutzen. Ne? Preis-Leistungs-Verhältnis vergleichen. Stimmt das für mich? Was habe ich davon? Das ist so die Mentalität. Wer aber Jesus kennt und liebt, der möchte ihm Dank und Anbetung bringen und dann heißt es im Psalm 22, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Und dann ist ja auch schön, wenn man so Zeugnisse hat wie heute Morgen, ne? Dass Gott gepriesen wird in der Gemeinde. Er ist die Mitte. Und ich denke, das macht dann deutlich, man kann das eine ohne das andere nicht haben. Man kann eigentlich nicht auf kritische Distanz gehen. Das funktioniert nicht. Gott möchte, dass wir dazugehören. Das ist ein großer Schatz, den sie damals sich auch erkämpft haben ein Stück. Ne? Was war das für eine Debatte zwischen den Juden und den Heidenchristen? Sind sie jetzt richtige Christen oder nicht? Müssen wir das alles noch machen, was die Alten da gesagt haben, diesen Rattenschwanz von Geboten? Da haben sie lange drum gekämpft, aber dann wurde ihnen klar, in Jesus gehören wir zusammen, Juden und Heidenchristen. Ein großer Schatz, den sie sich erkämpft haben. Durch Jesus verlieren wir unseren Freundes- und Gaststatus und bekommen Anteil an der Anbetung Gottes. Trost und Ermahnung, Führung und Weisung durch den Heiligen Geist. Und interessanterweise gibt es solche geistlichen Güter immer nur in einer konkreten Ortsgemeinde. Paulus fantasiert hier in Epheser nicht, im Epheserbrief nicht von dieser idealen, übergemeindlichen, überörtlichen Gemeinde. Er redet nicht von einer nicht greifbaren weltweiten Gemeinde, sondern er schreibt diesen Brief nach Ephesus, an Menschen mit Fleisch und Blut, und wo er genau wusste, in welchem Gotteshaus die sich versammeln. Und so bin ich auch zutiefst davon überzeugt, dass diese Bibelstelle und andere uns eine konkrete Platzanweisung geben für unser Leben als Christen. Jesus gibt immer konkrete Platzanweisungen, das ist meine Erfahrung. Solche Platzanweisungen können sich ändern im Laufe des Lebens, ganz gewiss. Zum Beispiel durch Heirat, durch berufliche Geschichten, durch Umzug oder andere Dinge. Manchmal auch über Konfessionsgrenzen hinweg. dass mich hier keiner missversteht. Ich will ja nicht für die freie evangelische Gemeinde reden, ich rede für die Gemeinde Jesu Christi. Jesus gibt Platzanweisung. Er zeigt uns, in welche Gemeinschaft wir gehen sollen, wie wir uns dort einbringen sollen. Das ist ein spannender Prozess, immer mal wieder neu. Und wie gesagt, manchmal auch über Konfessionsgrenzen hinweg. Was wäre denn, stellt euch das doch nur mal vor, ihr kämt jetzt an einen Ort, wo es die nächsten 100 Kilometer keinen evangelischen Christen gibt. Alles nur Katholen. Ja, Gottesdienst nur mit ERF und Bibel-TV. Keine Gemeinschaft, keine wirkliche, so mit Fleisch und Blut. Mit Leuten, an denen man sich auch ärgern kann? Ich glaube, so hat Jesus das nicht gemeint. Und wenn du in solch eine Situation kämst, und viele unserer Gäste kommen jetzt in diese Situation, sind in dieser Situation, dass sie in ein Land kommen, in dem Glaube so ganz anders gelebt wird. Stellt euch das doch nur bitte mal vor. Sollen sie jetzt sagen, nee, ich höre jetzt nur syrisches Fernsehen. Ja, dann kriegen wir das mit der Integration nie hin. Jesus Christus gibt Platzanweisung. Davon bin ich zutiefst überzeugt und wir erleben es gerade. Und natürlich steht fest, und ihr habt ja recht, wenn euer Aber euch doch schon in der Kehle steckt hier. Ne? Natürlich sind wir zum Beispiel hier als Ortsgemeinde keine ideale Gemeinde. Wir schweben nicht über den Dingen. Wir haben Ecken und Kanten und jeder bringt seine Ecken und Kanten und Schwächen mit ein. Als ich in die Gemeinde eingetreten bin, da war sie nicht nur stärker, da war sie auch gleichzeitig ein bisschen schwächer. Weil ich musste mitgetragen werden. Und dennoch möchte Gott in einer konkreten Gemeinde segnen und zum Segen setzen. Er möchte, dass ich genau hier Trost, Ermahnung, Herausforderung erlebe. Er sagt mir, die Gemeinde ist auch mein Tempel, diese Gemeinde, diese konkrete Gemeinde ist auch mein Tempel. Und ich möchte, dass du das achtest und das ehrst und dich einbringst nach bestem Wissen und Gewissen. Hier in dieser Gemeinde und ihrer Umgebung soll sich mein Friede, von dem ich spreche, ausbreiten. Das ist kein theoretischer Friede, sondern ein sehr konkreter Friede. Hier sollst du mein Wort der Erlösung hören, erfahren und weitergeben. Wenn man sich das bewusst macht, dann merkt man, nicht wir suchen uns Gemeinschaft der Heiligen aus, sondern Gott sucht für uns Gemeinschaft der Heiligen aus. Er hat schon längst gewählt, bevor wir uns an diesen Auswahlprozess begeben, wo denn es uns am besten gefällt. Er wählt. Frag ihn nach deinem Platz und er wird dir eine ziemlich konkrete Antwort geben. Und wer nun denkt, das sei alles eine ziemlich plumpe Werbekampagne des Gemeindepastors heute Morgen in diesem Gottesdienst, der täuscht sich. Manchmal muss ja Gemeinde auch Leute loslassen, sie geradezu regelrecht wegschicken über Berg und Meer, weil Gott eben genau das macht, Platzanweisung geben. Und das ist immer so ein schmerzhafter Prozess, wenn man mal Leute auch loslassen muss. Aber ich denke, er macht es für seinen Teil gut. Glaube und innere Distanz zu einer Gemeinde, das gibt es einfach nicht. Sondern Gott gibt Platzanweisungen und stellt jeden von uns an den Ort, wo er uns hinhaben möchte. Karl-Heinz Knöppel, unser verstorbener Präses, hat zu diesem Text in einem schönen Buch einen schönen Vergleich gefunden. Und ich habe auch das Bild zum Vergleich gefunden. Schaut noch mal da vorne hin, genau. Schon mal gesehen? Wer bist du schon mal gewesen? Athen, Akropolis, ne? Erechtheion, ein kleiner Tempel, Nebentempel der Akropolis. Die Säulen, die das Dach tragen, sind Frauengestalten. Dies, so Knöppel, sei ein schönes Bild für das nötige Miteinander von Freiheit und Bindung, von Einzelperson und Gemeinschaft. Denn die menschliche Unart, so schreibt er, versuche auf Kosten der anderen zu leben. Die menschliche Unart versuche auf Kosten der anderen zu leben. Dabei wird das Gemeinwesen ruiniert und Einzelne verlieren das schützende Dach. So aber, so sagt er, müsse es sein. Jeder trägt das Gemeinsame mit, so wie die Säulengestalten das Tempeldach stützen. Das bedeutet Annahme von gemeinsamen Pflichten, aber dadurch finden wir auch gemeinsamen Schutz und Entfaltungsraum für uns selbst. Was in der Welt so schwer gelingt, das tut Gott in seiner Gemeinde. Er baut seinen Tempel und wiedergeborene Menschen dienen ihm dabei als Säulen. In diesem Tempel finden wir tiefen Lebenssinn, Entfaltung und Schutz. Wohl, so schreibt er, geht es in der Gemeinde noch unvollkommen zu. Aber wir dürfen auf die Verheißung Gottes aus Offenbarung 3, Vers 12 hoffen und hinglauben. Siehe da geschrieben, wer überwindet, den will ich machen zur Säule im Tempel meines Gottes. Gott schenke uns das allen immer wieder. Ihr seid uns eine Freude, weil ihr diese Verantwortung heute so ganz sichtbar auch übernommen habt, euren Platz erstmal gefunden habt und dann doch auch weiter findet. Und uns anderen wünsche ich einfach auch, fragt danach, Jesus hat ganz klare Anweisungen und gibt konkrete Platzanweisungen, da bin ich fest von überzeugt, dass es gelinge auch in Zukunft. Amen.